Ich habe gedacht, vielleicht stecken ja die einen nicht auf, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden. Da wir in einer Serie zu beängstigend ehrlichen Psalmen sind, der Daniel hat es schon gesagt, fand ich die Predigt, wo es um einen Angstpsalm geht, mit einem ehrlichen Geständnis an. Ich liebe den Wald. Und ich habe es auch gern, wenn es dunkel wird. Ich habe gern Nacht. Aber allein im dunklen Wald, da werde ich verfolgt von irrationalen Ängsten. Und echt kaum zum Aushalten. Also ganz spontan kommt mir eine ganze Reihe von Situationen in Sinn, wo ich Angst hatte im dunklen Wald, obwohl ich rational, sachlich, ganz genau gewusst, dass es eigentlich nichts zu fürchten gibt. Und zwar kommen mir sowohl Geschichten in Sinn aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend, wie auch solche aus der jüngeren Vergangenheit. Ich behaupte, wir alle kennen Angst. Auch wenn wir uns in der Regel bewusst sind, dass es nichts nützt, Angst zu haben, dass sie oft gar nicht nötig ist, doch kennen wir Angst. Und wahrscheinlich gerade darum steht in der Bibel so oft, hab keine Angst oder fürchte dich nicht, je nach Übersetzung. Ich kann mir sagen, es sind genau 365 Mal, wo das in der Bibel steht, also einmal für jeden Tag im Jahr, aber ich muss ehrlich sagen, nachgezählt habe ich also nicht. Aber Angst ist normal für uns. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagt Gott, habt keine Angst. Das ist irgendwie ein Spannungsfeld. Aber ich glaube, weil eben die Angst so normal ist für uns, kommt es in der Bibel auch so oft vor. Zum Beispiel eben in den Psalmen. Und wir schauen heute den Psalm an von einem Menschen, der Angst hat. Todesangst. Und wir sehen in diesem Psalm, was die Angst mit ihm macht und was er mit der Angst macht. Aber fangen wir mal vorne an. Psalm 55, der Psalm von einem Geängstigten. Nicht der Psalm von einem Feigling. Im Gegenteil. Der Psalm von einem Held. Der Psalm von einem Laien- und Bärentöter. Der Psalm von einem Mann, von einem Jüngling, der mit Riesen kämpft. Der Psalm von einem Mann, der bis im Tod findet im Wohnzimmer gemütlich Harfe spielt. Der Psalm von einem Mann, der Schneid hat, sich von seinen Finden gefangen zu nehmen und dort in ihrem Zentrum den Geisteskranken zu spielen. Der Psalm von einem Mann, der von ihm heisst, dass er 10'000 besiegt hat in der Schlacht. Nicht der Psalm von einem Feigling. Der Psalm von einem Held, der Angst hat wie wir. Vermutlich hat es herausgefunden, wir haben vorher den Psalm schon gehört, das ist ein Psalm von David, dem grossen König und Psalmendichter. Und zuerst probieren wir uns mal die Frage anzunähern, was könnte das für eine Situation gewesen sein, die ihn dazu geführt hat, diesen Psalm zu schreiben? Oder besser gesagt, vor was hat er da Angst? Was ist es, was zu diesem Psalm führt? Wenn wir Psalmen lesen, dann gerade so im Umfeld von Psalm 55 finden wir einige Psalmen, wo im Einleitungsvers eine Situation beschrieben ist. In dieser Situation ist der Psalm geschrieben worden oder in jener Situation. So konkrete Situationen aus dem Leben vom König David. Oft sind das schwierige Lebenssituationen, die zu so Psalmen geführt haben. Eines der wahrscheinlich bekanntesten Beispiele in diesem Zusammenhang ist der grosse Bußpsalm, Psalm 51, wo der David geschrieben hat, nachdem dass der Prophet Nathan ihm seinen Ehebruch und den indirekten Mord am Mann von Bathseba offengelegt hat. Und dann schreibt er den Psalm. Oder direkt vor dem Psalm 55, Psalm 54, ist noch aus der Zeit, bevor der David ist König war, die Zeit, wo er vom Saul hat müssen fliehen, wo er sich hat müssen verstecken, ohne Zeit von der Not und Angst, wo Menschen sein Versteck an Saul, an seinen Feind verraten hat und Gott ihn gerettet hat. Das ist so die Geschichte von Psalm 54. Psalm 55 ist ebenfalls direkt aus dem Leben gegriffen, aber der Psalm verratet uns nicht, in welcher Situation der David den Psalm geschrieben hat. Anhand von der Geschichte, die man in der Bibel nachlesen kann, über das Leben von David, können wir aber, ich sage jetzt mal, eine gut begründete Vermutung anstellen. Nämlich auch bei einem der Tiefpunkte in seinem Leben ist nachzulesen im 2. Samuel-Buch, in den Kapitel 15 bis 19, die ganze Geschichte. Dort lesen wir nämlich vom Aufstand von seinem Sohn, Absalom, gegen seinen Vater, gegen König David. Die Geschichte endet im Bruderkrieg zwischen denen, die David klein sind, und denen, die seinem Sohn klein sind, der Absalom stirbt. Eine bittere Geschichte für den König David. Aber am Anfang, wo der Aufstand anfängt, geht der David dieser Konfrontation aus dem Weg und flieht mit denen, die ihm treu sind, weg aus Jerusalem. Er ist in grosser Not. Er will seinen Sohn nicht bekämpfen, er will seinen Sohn nicht töten. Es bleibt sein Sohn, es bleibt sein Fleisch und Blut, das er liebt, auch wenn er sich gegen ihn stellt. Aber er kann auch nicht einfach gewähren. Schon nur, weil wenn er nichts macht, dann steht sein eigenes Leben auf dem Spiel. Also eigentlich muss er entscheiden, gebe ich mein Leben oder töte ich meinen Sohn? Und auch, was ist mit meiner Berufung, mit meiner Aufgabe als König, wie stehe ich da hinein? Im Psalm lesen wir zudem, dass nicht nur der Find ihn bedroht, sondern auch sein Freund und sein Vertrauter. Ziemlich sicher meint er damit aber nicht den Absalom, sein Sohn, sondern der Ratgeber, der Ahitophel. Im Samuelbuch lesen wir, dass der Rat vom Ahitophel sowohl beim David als auch beim Absalom so wertvoll war, wie wenn man Gott direkt gefragt hätte. Also wenn der Ahitophel etwas gesagt hätte, das hätte das fast so viel gegolten, wie wenn Gott selber hätte geredet. Das bedeutet, der David hat ihm absolut vertraut. Und der Freund, der vertraut, hat sich jetzt auf die Seite von seinem Sohn, von seinem Find geschlagen. Wie gesagt, man kann es nicht ganz sicher sagen, dass das Geschichte ist zu diesem Psalm, aber sehr wahrscheinlich. Das Spurgeon, der schreibt dazu in seiner Psalmauslegung, Schatzkammer Davids: Mit Gewissheit lassen sich Zeit und Anlass dieses Psalms nicht angeben. Am wahrscheinlichsten stammt er aus der Zeit, da Absalom und Ahitophel ihre traurige Rolle spielten. Man sieht, wenn wir durch den Psalm durchgehen, wie gut das passt. Uns, die wir im Lichte der Erfüllung die typische Bedeutung der Leiden des ersten David erkennen, ist es, als sähen wir den anderen David, da spielt er auf Jesus als Sohn Davids an, und den anderen Juden samt den Hohepriestern und Ältesten auf dem farbenreichen Gemälde dieses Psalmes erscheinen. In diesem Psalm begegnen uns Angst und Verrat von einem Freund. Der David und der Ahitophel, Jesus und der Judas und vielleicht auch du und setze ein, wer dir Angst macht, wo du Verrat erlebst. Soweit mal das Grundthema, der Rahmen von diesem Psalm. Wir haben ihn vorhin schon gehört und ich werde jetzt einfach so im Schnelldurchlauf durchgehen, ja, so halb schnell, und ein paar Gedanken aus diesem Psalm rauspicken. Ich will nicht alles in der ganzen Tiefe auslegen können, aber das ist schon gut so, weil das bedeutet, wenn ihr jetzt mitleset oder den Psalm daheim nochmal leset oder wenn ihr die Geschichte im 2. Samuel-Buch dazu nachleset, dann darf euch zusätzlich zu dem Monos ein oder andere aufgehen. Aber wir steigen mal ein im Psalm 55. Für den Dirigenten mit Saiteninstrumenten zu begleiten, ein kunstvoll gestaltetes Lied von David. Höre mein Gebet, o Gott, und verschließe dich meinem Flehen nicht. Schenk mir ein offenes Ohr und antworte mir. Vor Kummer finde ich keine Ruhe. Stöhnend irre ich umher, denn ich höre, was meine Feinde erzählen. Dem Druck dieser gottlosen Menschen bin ich ausgesetzt. Sie fügen mir Böses zu, voller Zorn feinden sie mich an. Mein Herz bebt, Todesangst überfällt mich, Furcht und Zittern setzt mir zu, das Grauen droht mich zu ersticken. Angst, Kummer. Wir können uns, wenn wir die Geschichte vor Augen haben, den David vorstellen auf seiner Flucht aus Jerusalem, wo der Absalom mit seinen Leuten gekommen ist, hat der David gesagt, ich kämpfe nicht, ich nehme die mir klein sind und wir fliehen weg von Jerusalem in die Wüste. 2. Samuel 15 heisst es, der David hat brüllt im Laufen, sein Haupt war verhüllt, er ist barfuß gegangen, um seinen Kummer zum Ausdruck zu bringen. Eine elende Situation. Kein Ausweg in Sicht. Kummer um seinen Sohn. Todesangst ums eigene Leben. Oder Leben, das Spurgeon hat den Link gemacht zu Jesus. Man kann sich so Jesus vorstellen im Garten Gethsemane. Angst und Kummer. So fest, dass er Blut schwitzt. Und er weiss, mein Freund, der mich verratet, in dem Fall der Judas, ist im Anmarsch, bald schon ist er da. Los auf mein Gebet, oh Gott, weil das Leben droht mich zu ersticken. Unsere Situationen sind anders als die von David. Und doch denke ich, dass der eine oder der andere kann mitfühlen, dass wir uns an solche Situationen erinnern, wo wir nur noch Kummer und Sorge haben gesehen und keine Hoffnung mehr haben können glauben. Momente, wo wir resignieren. Momente, wo wir am liebsten einfach fliehen wollen. Ich habe gesagt, im Psalm sehen wir, was die Angst mit dem David macht und was er mit der Angst macht. Und als allererstes hier in diesem Abschnitt, da deckt ihn die Angst zu. Sie treibt ihn in die Flucht, in die Resignation. Und am liebsten würde er viel nachhaltiger fliehen, als seine Füße das zulassen. Darum rufe ich, ach hätte ich doch Flügel wie eine Taube, ich würde davonfliegen und mich in Sicherheit bringen. Wir haben vorhin vorgestellt, wo wir den Psalm gehört haben, vielleicht ist er auf seiner Flucht weg von Jerusalem, hat die Vögel gesehen, rumfliegen, hat eine Taube gesehen, die fliegt und denkt, wenn ich könnte gehen wie die. Und einfach weg. Einfach weg. Ja, weit weg würde ich fliehen, und in der Wüste einen Ort zum Ausruhen suchen. Schnellstens würde ich Zuflucht finden vor heftigem Wind und vor Sturm. Einfach nur weg. Und wenn weg nicht geht, wenigstens den Kopf unter die Decke stecken und warten, bis es vorbei ist. Ab in die Wüste, wo mich das alles nicht mehr braucht zu kümmern. Flucht. Angst treibt in die Flucht. Der David, der scheint hier seiner Aufgabe, seinem Amt als König müde zu sein. Er mag sich den Herausforderungen und den Krisen von seinem Leben, von seiner Berufung, von seinem Amt nicht mehr stellen. Einfach weg. An einen anderen Ort, in der Hoffnung, so können zu tun, wie wenn alles gut wäre. Flucht. Vielleicht sind manchmal schon mehr vom Leben müde. So, dass wir einfach nur weg wollen, an einem anderen Ort, in der Hoffnung, so zu tun, wie wenn alles gut wäre. Aber der David weiss, dass das nicht funktioniert. Dass Flucht vor Krise in der Regel keine Lösung bringt. Und darum fängt an dieser Stelle schon die Wende an, von diesem Psalm. Was die Angst mit dem David macht, ist, sie macht ihn klein. Sie macht ihn hoffnungslos. Sie treibt ihn in die Flucht. Sie spült ihn aus der Stellung, die Gott selber ihn eingesetzt hat, als König in Jerusalem. Was die Angst mit dir macht, was der Teufel mit dir machen will, er macht dich klein. Es macht dich hoffnungslos. Treibt dich in die Flucht. Will dich aus dieser Stellung vertreiben, die Gott selber dich hergesetzt hat. Wie der König David bist du von Gott mit königlicher Würde gekrönt und mit der Aufgabe, ihn zu repräsentieren auf dieser Erde. Und der Teufel, durch die Angst zum Beispiel, setzt alles daran, dich aus dieser Stellung weg, in die Flucht, in die Resignation, in die Hoffnungslosigkeit zu treiben. Aber ich habe es gesagt, hier an dieser Stelle im Psalm fängt die Wende an. Der David fährt sich an auflehnen gegen die Angst. Seine Situation ist noch gar nicht anders. Er ist immer noch dort in der Wüste am Weglaufen, aber sein Blick hat sich gewendet. Er weiß noch nicht, was wird passieren, was noch erwartet in diesem Konflikt mit seinem Sohn. Aber er ist jetzt, ich stelle mir das so vor, in diesem Moment im Psalm, nicht mehr mit verhülltem Haupt und nicht mehr mit dem Rücken zu dem Ort, wo Gott ihn eingesetzt hat. Er hat sich jetzt umgekehrt und sagt zu Gott, ich sehe doch, was passiert. Und implizit sagt er, Gott, siehst du auch, was passiert und machst eigentlich auch etwas? Er fährt weiter in den Versen 10 bis 12. Entzweie meine Feinde, o Herr, mach sie uneins im Denken und Reden. Ich sehe doch, was von ihnen ausgeht. In der Stadt regieren Gewalt und Streit wie Wächter, die auf den Mauern Tag und Nacht ihre Runden drehen. Leid und Unglück herrscht mitten in der Stadt. In ihrem Inneren greift Zerstörung um sich. Auf ihrem Marktplatz nehmen Unterdrückung und Betrug kein Ende. Herrschauen auf das, wo uns Not, Angst und Kummer bereitet. Herrschauen tut weh. Das erlebt man David in dem Moment. Wo er anfängt, herzuschauen, wie es aussieht in dieser Stadt, wo er geflohen ist, er sieht es natürlich nicht, er ist ja weggelaufen, aber er sieht es vor seinem inneren Auge, er weiß, was passiert. In dem Moment trifft ihn die ganze Tragweite von dieser Tragödie mit seinem Herz. Das, was bis jetzt noch nie an sich hergelassen hat, was er geflohen ist davon, trifft ihn mit seinem Herz und er schreibt weiter, es ist ja nicht mein Feind, der mich verhöhnt. Das könnte ich noch ertragen. Nicht jemand, der mich schon immer gehasst hat, spielt sich gegen mich auf. Vor einem solchen könnte ich mich noch verbergen. Aber nein, du bist es, ein Mann, der mir nahe stand, mein Freund und Vertrauter. Wie schön war es, als wir noch zusammen waren und unsere Gedanken austauschen konnten. Gemeinsam gingen wir den Weg hinauf zum Haus Gottes, inmitten einer fröhlichen Menge. Aus Angst wird Trauer. Trauer über den Zerbruch, der da passiert ist. Vers 14 heißt es, ein Mann, der mir nahe stand, das könnte man übersetzen, meinesgleichen, das würde eher auf einen Sohn herdeuten, auf Absalom, wo meinesgleichen ist, wo jetzt gegen David kämpft, aber über den ganzen Vers gesehen, beschreibt das eben viel eher der Freund, der Ahitophel, der Berater und der Vertraute von David, der sich abgewendet hat. Er erinnert sich an die Freundschaft, an die guten Tage und kann kaum verstehen, was da jetzt passiert. Die Angst vermischt sich mit Trauer, mit Kummer. Aber auf dieser Reise, was die Angst mit ihm macht und was er mit der Angst macht, geht es ganz schnell weiter in diesem Moment. Manchmal, das kennen wir sicher auch, manchmal prasseln die Emotionen ja regelrecht auf einem ein. So auch in diesem Psalm. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir David vorgestellt, wie einer, der aufgewühlt und umhergetrieben wird, hin und her geworfen. Man kann sich so eine Person vorstellen, die im Bett liegt und sich mit in allen chaotischen Emotionen so gegen links und rechts hin und her wälzt. Angst, Trauer und jetzt Zorn. Der Tod soll meine Feinde wegraffen. Lebendig sollen sie ins Totenreich hinabfahren. Denn Bosheit herrscht in ihren Häusern und in ihren Herzen. Angst, Trauer und Zorn. Das sind Emotionen, die gerne zusammenspielen. So muss man so einen negativen Teufelskreis festhalten. Wir wandern von einem zu anderen und drehen uns im Kreis. Und wenn du das merkst, dann sei dir bewusst, aus diesem Kreis musst du ausbrechen. Der David ist aber nicht in einem Kreislauf drin in diesem Psalm. Wir erinnern uns, er hat sich wenigstens bildhaft umgedreht auf dieser Flucht, hat angefangen, ehrlich herzuschauen, das hat ihn zutiefst traurig und dann putzhässig gemacht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Weil nach dem Zorn geht er nicht zurück zur Angst, zurück in den Kreis, sondern er antwortet auf Angst und Fluchtgedanken, auf Trauer und auf Zorn mit Gottvertrauen. Ich rufe zu Gott und der Herr wird mir Rettung schenken. Am Abend, am Morgen und am Mittag klage und stöhne ich, solange bis Gott meine Stimme hört. Er befreit mich und lässt meine Seele Frieden finden. Darum können mir die nichts anhaben, die jetzt scharenweise gegen mich stehen. Ja, Gott wird mich hören und meinen Feinden die Antwort geben, die sie verdienen. Er sitzt schließlich immer noch auf dem Thron und regiert. Das Einzige, was er der Angst entgegenheben kann in diesem Moment, ist Gott vertrauen. Seine Situation hat sich kein Stück verändert. Was hilft, ist nicht, dass seine Probleme gelöst werden. Was hilft, ist nicht, dass er sich irgendwie an gute Erfahrungen aus der Vergangenheit erinnert. Was hilft, ist nicht seine heldenhafte Kraft, die ich am Anfang kurz beschrieben habe. Sondern schlicht und einfach Gott vertrauen. Oder um es mit einem anderen, bekannteren Psalm, wo auch Todesangst vorkommt, zu erklären. Wahrscheinlich der bekannteste Psalm schlechthin. Und für mich auch der Höhepunkt von allen Angst- und Vertrauenspsalmen. Psalm 23, da finden wir wieder den David, den Psalmist, in der Mitte von diesem Psalm, im Tal der Todesschatten. Und er sagt dort, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, oder eben im Tal der Todesschatten, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist da. Das ist es, was den entscheidenden Unterschied ausmacht. Gott ist da. Mit im Chaos. Mit in der Angst. Mit im Fluchtreflex. Mit in den ungelösten Problemen. Mit in der Überforderung. Du bist da. Du bist bei mir. Das ist alles, was er braucht. Was macht der David mit der Angst? Er redet sie nicht schön. Er stellt sich ihr, er schaut her, bis er landet vor Verzweiflung. Und dann hat er der Angst die Gegenwart von Gott entgegen. Und das lenkt. Du bist da. Der David weiß noch nicht, was wird passieren, wie das seine Probleme, ob seine Probleme gelöst werden, wie sie gelöst werden. Alles noch offen, sehr unklar. Eine einfache Lösung wird es noch nicht geben an dieser Stelle. Aber du bist da. Gott ist da, das lenkt. Das Muster, das die Gegenwart von Gott den Unterschied ausmacht, finden wir in vielen Psalmen. Dass es heisst, und dann bin ich ins Heiligtum gekommen, deine Gegenwart, und das war die grosse Wendung. Oder dass der Psalmist sein Leid klagt und dann sagt, dennoch bleibe ich stets bei dir. Oder im gleichen Psalm, wenn du da bist, dann brauchen mich Himmel und Erde nicht zu kümmern. Dass du da bist, lenkt. Es gibt noch viele mehr. Ich muss nicht stärker sein als die Angst. Bin ich nicht. Aber ich darf der Angst die Gegenwart von Gott entgegenheben. Ich habe euch von meiner irrationalen Angst allein im dunklen Wald erzählt am Anfang. Wenn mich das verwünscht, dann mache ich zwei Sachen. Erstens, ich spreche die Tatsache aus, dass Jesus da ist. Du bist da. Damit ist nicht alles einfach gelöst und die Angst ist so weg. Aber ich spreche aus, hey, du bist da, ich bin da nicht allein. Ich halte der Angst Gottvertrauen entgegen. Eben manchmal mit Furcht und Zittern. Und das Zweite ist, ich gehe vorwärts weiter durch den Wald durch, im Wissen, dass das andere Ende wird kommen. Und das ist auch das, was David am Ende von diesem Psalm macht. Er geht vorwärts durch seine Angst durch. Im Vers 20 lesen wir, wie er sagt, Gott ist immer noch auf dem Thron und regiert. Vielleicht hat er das auch daran erinnert, dass der Thron ja eigentlich auch sein Platz ist, der Ort, wo Gott ihn hergestellt hat. Und dass er aufgefordert ist, sich seiner Angst zu stellen und die Stellung wieder einzunehmen, wo Gott ihn eingesetzt hat. Im Psalm lesen wir nicht, wie die Geschichte endet. Für das müssen wir in die Samuel-Bücher, und eben, wir werden sehen, es gibt keine einfache Lösung, aber der David hat seinen Platz wieder eingenommen. Es hat am Schluss ein Bruderkrieg gegeben. Es hat seinen Leuten gesagt, tötet meinen Sohn nicht. Und doch ist er getötet worden. Der David hat das nett ausgedrückt nicht schön gefunden. Er war zwar wieder an seinem Platz eingesetzt, aber er hat bitter gelauert. Er hat kein einfaches Ende aus dieser Situation, in der er drin war. Aber er hat der Angst das Gottvertrauen entgegengehalten und hat dadurch wieder genug Zuversicht gefunden. Die Zuversicht, die ihn fähig gemacht hat, sich seiner Situation zu stellen und zu handeln. Eben ohne, dass alles einfach wird, aber so, dass er weitergehen konnte und handeln konnte. Der Psalm endet folgendermaßen. Also, Gott sitzt noch auf dem Thron und regiert. Sie wollen sich ja nicht ändern und vor Gott haben sie keine Ehrfurcht. Der früher mein Vertrauter war, hat seine Hand erhoben gegen seine Gefährten. Den Bund der Freundschaft hat er verbrochen. Seine Worte sind butterweich, sein Herz jedoch sinnt auf Krieg. Seine Reden sind glatter als Öl, doch sie verwunden wie gezückte Schwerter. Wirf alle deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, du selbst, Gott, willst die Bösen hinabstürzen in die tiefste Grube. Blutgierige Mörder und Betrüger werden sterben, noch bevor die Hälfte ihrer Lebenszeit vergangen ist. Ich aber vertraue auf dich. Ich stelle mir das so vor, wie der David das erlebt hat. Er hat gesagt, eben auf seiner Flucht kommt der Moment, wo er umkehrt, ehrlich heranschaut, wo im Psalm die Wende ist. Und ich stelle mir das so vor, wie er jetzt da steht und in dem Moment den Entschluss kann fassen. Ich werde mich meinem Problem stellen. Ich beende meine Flucht, ich gehe zurück im Vertrauen auf Gott, ohne zu wissen, was kommt. Aber ich werde mich dem stellen und meine Verantwortung wahrnehmen. Die Angst hat David in die Flucht geblieben. Aber er hat sich ihr gestellt. Er hat hergeschaut, Trauer und Zorn gewagt und dem allem das Gottvertrauen entgegengehabt. Das hat ihm Zuversicht gegeben, um zu handeln, um seine Stellung, die Gott ihm zuspricht, wieder einzunehmen. Das war nicht einfach, aber doch ist es besser, sich im Leben mit Gottvertrauen wieder zu stellen, als in der Flucht, in der Angst, in der Trauer und im Zorn zu bleiben. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo die Angst dich in die Flucht getrieben hat. Wo du den Platz, wo Gott dich herstellt, verlassen hast, wo du ihn verweist hast, zurückgelassen. Was könnte es bedeuten, wenn du dich der Angst stellst, wenn du die Flucht aufgibst, und die Stellung, die Gott dir zugesprochen hat, wieder einnimmst. Mit Gottvertrauen und mit Zuversicht. Niemand sagt, das sei immer einfach. Aber mit den Worten von David, Gott sitzt schließlich immer noch auf dem Thron und regiert. Ich aber vertraue auf dich. Amen. Ich bete. Und dann singen wir das Lied, wir trauen dir Großes zu. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns kennst, durch und durch. Du weißt, was uns Angst macht, was uns in die Flucht gibt, wo die Trauer uns zudeckt, wo nur noch Kummer und hoffnungslos ist. Du weißt es, wenn es so Situationen gibt in unserem Leben. Da bitte ich dich, ruf uns, dass wir uns wagen, umzukehren. Dass wir uns wagen, zu vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht. Dass wir uns wagen, Zuversicht zu finden in dir. Wir können sagen, ja, so ist die Situation, aber ich vertraue auf dich. Danke, dass du uns alle eingesetzt hast, an eine höhere Stellung, die du schenkst. Hilf uns, die einzunehmen, das zu leben, was du in unser Leben hineingelegt hast, zu deiner Ehre, Jesus.